Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
Mein Name ist Hans Dorsch und heute geht es um das Thema E-Bike-Kauf. Mit dabei sind Anke Namendorf, Brandmanagerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Koga, Benjamin Wenz, Redakteur Media Relations bei Riese und Müller und natürlich Thomas Geisler, Redakteur beim Pressedienst Fahrrad. Vielen Dank, dass ihr alle da seid.
Ja, gern geschehen. Danke für die Einladung.
Hallo, freue mich dabei zu sein.
Ja, gerade haben wir nochmal über unser Thema geguckt und wir haben festgestellt, wir sprechen auch immer über aktuelle Themen zum Thema Fahrrad und was dazugehört, aber so eine richtige Ratgebersendung hatten wir bisher eigentlich noch gar nicht. Und dann dachten wir, es ist mal Zeit. Und dann haben wir gedacht, wir versetzen uns mal in die Lage einer Person, die ein E-Bike kaufen will. Und wollen mal so durchgehen, welche Kriterien da wichtig sind. Vielleicht fangen wir einfach gleich mal an. Thomas, kurze Frage. Du hast geschrieben, wie funktioniert die E-Bike-Recherche 2025 oder habe ich das geschrieben?
Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber wir blicken ja nach vorne, oder? Wir blicken ja nicht zurück auf die Saison 2024, sondern wir blicken nach vorne auf die Saison 2025 und es kommen ja auch jetzt einige Neuerungen wieder für nächstes Jahr im E-Bike-Bereich und deswegen denke ich, ist der Blick nach vorne immer ganz gut, was im nächsten Frühjahr einfach, wenn man sich jetzt schon damit beschäftigt, vielleicht um Weihnachten rum mal Zeit hat, sich ein bisschen was zum Thema E-Bike anschauen möchte, um dann im Frühjahr 2025 sich mit dem Thema E-Bike-Kauf näher zu beschäftigen, dass wir das einfach schon mal für die kommende Fahrradsaison aufgreifen, das Thema.
Okay, also wie funktioniert die E-Bike-Recherche 2024, 2025? Ich fange mal an mit dir, Anke Namendorf.
Ja, wenn man sich vorgenommen hat, ein E-Bike zu kaufen, dann hat man ja schon mal den ersten Schritt gemacht. Das heißt, entweder hat man sich überlegt, ich kann mit meinem normalen Fahrrad jetzt nicht mehr weiterkommen oder ich will weiterfahren. Das heißt, man hat seine eigene Erfahrung gemacht und unterhält sich wahrscheinlich auch mit Freunden, die vielleicht schon ein E-Bike haben. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Dann ganz oft kommt ja irgendwo der Ansturz her. Das heißt, es gefällt einem etwas nicht oder es gefällt einem etwas besonders gut. Und dann sollte man sich überlegen, was will man überhaupt mit dem Fahrrad machen? Und darum, da sollte man sich viel mit anderen Leuten darüber unterhalten, was deren Erfahrung gewesen ist. Und dann ausprobieren. Also ruhig beim Händler lang, verschiedene Kontakte pflegen, vielleicht mal Events besuchen, einfach mal überhaupt rausfinden, was will man überhaupt und was will man damit machen mit dem Fahrrad. Das wäre für mich der erste Ansatz.
Aber ich finde, es gibt immer so einen ersten Impuls. Also warum, was reizt mich jetzt plötzlich? Ist mein altes E-Bike kaputt? Will ich überhaupt das erste Mal ein E-Bike mir zulegen? Oder habe ich einen ersten Einsatzzweck? Also muss ich Kinder transportieren? Will ich eine Wochenendtour damit machen mit Freunden, wie du gesagt hast, Anke? Oder ist es einfach, will ich das Auto öfter stehen lassen? Und das ist schon mal so ein erster Impuls, der mich schon mal in eine Richtung bringt.
Also wenn ich jetzt aber mal so vorgehe, so den ersten Impuls habe, ist das Erste, was ich normalerweise jetzt machen würde, ins Netz schauen und mich da so ein bisschen einlesen, informieren. Und da ist ja einfach jetzt mal auch eine Fülle da. Also es gibt so das spezielle E-Bike für den genau zugeschnittenen Einsatzzweck oder es gibt auch so diese eierlegende Wollmilchsau in Anführungszeichen, die einfach schon mal alles abdeckt. Wie finde ich mich da eigentlich jetzt erstmal zurecht? Soll ich da erstmal bei meinem Händler schauen? Soll ich erstmal so eine spezielle Marken anschauen, die mich vielleicht interessieren könnten? Oder die gängigen Zeitschriften nochmal nachschauen? Wie kann ich mir da so einen Überblick erstmal verschaffen? Habt ihr da einen Tipp?
Also es ist eine enorme Vielfalt, wie du auch schon sagst. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, erstmal bei sich selbst zu gucken, was will man? Und dann wirklich zu gucken, was vielleicht auf der Straße jemanden sieht mit einem Lastenrad und denkt, hey, den mal ein paar fragen, was gefällt dir an deinem Fahrrad, was gefällt dir nicht? Wirklich mit Leuten sprechen, die in die gleiche Richtung fahren oder denken, also die den gleichen Einsatzzweck haben. Was ist, wie gesagt, also wenn du im Netz anfängst zu suchen, du wirst erschlagen, denke ich mal. Und auch die Zeitschriften, das ist so vielfältig. Wichtig ist ja, was Benjamin auch sagte, was willst du damit machen? Das ist der Ansatz. Und dann anfangen zu suchen. Überall, wo man jemanden findet.
Ich habe gleich noch eine Frage an dich, Anke. Ihr bei Koga, ihr stellt ja nicht nur E-Bikes her, sondern auch Fahrräder ohne Motor. Muss man sich auch fragen, ist ein Rad ohne Motor sinnvoll? Ist das eine Frage, die man sich stellen muss heute?
Ich denke schon. Also es gibt immer noch genug Menschen, die auch ein Fahrrad ohne Motor fahren. Aber ich denke auch, dass viele das mehr für die Freizeit und als Sportgerät dann einsetzen. Wenn ich wirklich zur Arbeit fahren will, bei jedem Wetter, mit Gegenwind über Brücken, dann ist ein E-Bike natürlich naheliegend. Oder wenn ich denke, ich möchte aber etwas längere Touren fahren oder ich habe einen Leistungsunterschied in der Gruppe, ja, dann ist ein E-Bike eine gute Alternative. Aber der erste Schritt, finde ich, ist eigentlich, ohne Motor aufs Fahrrad zu steigen.
In welchen Bereichen gibt es denn bei Koga E-Bikes?
Also wir haben hauptsächlich E-Bikes für den normalen Gebrauch, also für Touren, fürs Pendeln in die Stadt, fürs Reisen auch ausgesprochene Reise-E-Bikes. Also weniger im sportlichen Bereich. Für den sportlichen Bereich setzen wir bei unseren Kunden noch eben auf eigene Kraft.
Okay. Dann
kann ich gucken. Ja. Ihr macht ja beide jetzt eigentlich so, auch Riese und Müller ist ja auch eher so im Pendelbereich, Auto stehen lassen. Merkt ihr da eigentlich jetzt schon eine erhöhte Nachfrage, dass das auch immer mehr zum Thema wird? Oder ist es dann trotzdem, wer sich jemand ein E-Bike kauft, ist es dann derjenige, der am Wochenende einfach seine 40, 50 Kilometer Touren fahren will? Wie ist da von euch beiden die Erfahrung? Also ist diese Mobilität mit dem Fahrrad, dieses Pendeln, auch über längere Strecken, wird es immer mehr zum Thema oder ist es nur irgendwas, das man sich jetzt auch in der Theorie teilweise schönredet?
Also wir stehen ja ganz klar so für Alltagsmobilität und machen ja schon seit einigen Jahren nur noch in diese Richtung. Unter anderem das Commitment, dass wir sagen, wir machen nur noch E-Bikes, weil ich nicht geschwitzt ankomme auf der Arbeit, weil ich in einem Cargo-Bike 3 Kinder transportieren kann, auch einen Berg hoch, weil ich einen Wocheneinkauf darin easy transportieren kann. Und die Überzeugung ist nicht nur Wunschdenken, sondern die findet tatsächlich statt. Also wir sehen das in der Nachfrage einfach nach den Cargo-Bikes, die in den letzten 5 Jahren rapide zugenommen hat. Also das ist wirklich überproportional, wie da die Wachstumsraten sind, was uns freut und was uns auch so zeigt, dass viele Menschen das verstanden haben oder auch einfach einen Mobilitätswandel selber durchführen wollen. Und woran wir es noch festmachen, ist, dass wir können über unser GPS-System, was wir auf optional verbauen können, wo man sein Bike tracken kann oder wenn es gestohlen wird als Diebstahlschutz. Aus den Daten können wir auch sehen, wann die Bikes gefahren werden, und zwar unter der Woche. Über 70% werden die Bikes unter der Woche gefahren. Also nicht nur die Wochenendradler, die mit unserem Dänern unterwegs sind, sondern im Alltag zur Kita, zum Job, für den Einkauf, also richtige Alltagsmobilität, die echt stattfindet, und wir können es beweisen.
Ja, das ist bei uns natürlich sowieso eigentlich der Ansatz in den Niederlanden. Das heißt, hier werden ganz oft schon E-Bikes gekauft, um das Auto zu ersetzen, um auf den öffentlichen Nahverkehr nicht mehr angewiesen zu sein. Das sind auch Überlegungen. Also bei uns schiebt sich das auch schon Richtung Jüngere, also Schüler, die früher mit dem Bus gefahren sind, die jetzt auf ein E-Bike umsteigen, wollte ich sagen, dann bezahlen wir lieber ein E-Bike als die Busfahrkarte. Viele Leute, die sagen, Zweitauto ist sehr teuer, also Autofahren in den Niederlanden ist deutlich teurer als in Deutschland. Da ist das E-Bike eine sehr gute Alternative.
Die letzte Anmerkung hat mir ganz gut gefallen mit den Jugendlichen. Es gibt ja oft noch so bestimmte Einschränkungen. Man sagt ja, E-Bikes sind nur was für, oder gab es eine längere Zeit, E-Bikes sind nur was für Ältere, oder ich bin fit genug, ich brauche kein E-Bike. Aber wie du sagst, es sind einfach diese einfachen praktischen Gründe, und die das auch rechtfertigen. Und da kann man vielleicht, wenn man den Einsatzzweck bedenkt, auch noch dran denken, ne? dass man es dafür nutzen kann.
Also ich denke, was Benjamin auch sagt, ist gerade an Werktagen, wie gefahren wird, wenn ich mit dem E-Bike einfach in der gleichen Zeit viel mehr Strecke absolvieren kann. Und auch wenn ich Gegenwind habe oder es mal regnet, dann ist egal, ich nehme trotzdem das E-Bike, weil ist ja schneller und ich werde dir unterstützt, das zur Not schalte ich mal ein bisschen höher. Das sind ja tolle Möglichkeiten und das zeigt sich auch in der Praxis, dass viele Leute sagen, jetzt brauche ich das Auto nicht mehr unbedingt. Für die täglichen Wege kann ich alles mit dem E-Bike machen.
Wenn wir jetzt auf unseren normalen User jetzt zurückkommen, der jetzt gerade auf eine Entscheidung steht und seine ersten Kriterien heranzieht, sieht er natürlich, wenn er auf Seiten schaut oder auch zum Fachhändler geht, als erstes Vergleichskriterium immer den Akku. Reichweite des Akkus, oh cool, ich kann 200 Kilometer damit fahren. Ist das überhaupt noch, ist das ein realistisches Kriterium, an dem man sich als erstes orientieren sollte oder gibt es einfach auch noch andere Kriterien, wie man an die Entscheidung, was kaufe ich mir für ein E-Bike, herangehen sollte?
Also das schneller, höher, weiter ist ja im Menschen so drin und auch hier überrascht es mich nicht. Das gab es ja auch schon bei den Digitalkameras, womit immer mehr Megapixeln geworben wurde und die Vorstellung herrschte so, dass dadurch werden auch meine Fotos besser. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man natürlich einen großen Akku haben will, um möglichst viel Reserve zu haben. Wir können aber sagen, auch dass aus der Nutzung, die wir so sehen, auch die durchschnittliche Akku von, sagen wir mal, 625 Wattstunden auch völlig ausreichend ist, selbst für Leute, die Schienen unter der Woche fahren. Also wenn man mal sagt, irgendwie, ich habe einen 10 Kilometer Pendelweg hin und zurück, also 20 Kilometer am Tag und fahre wirklich bei jedem Wetter 5 Tage die Woche, dann habe ich 100 Kilometer in der Woche. Und das ist bei einem, keine Ahnung, Unterstützungsmodus Tour oder Sport, je nachdem, wie ich auch ein Gelände habe, kommt man da mit einem 750 Wattstunden Akku wahrscheinlich schon komplett durch die Woche ohne mal laden zu müssen. Und ich glaube, das zeigt schon, das ist ein Extremfall. Wann wird schon mal jemand so lange fahren, ohne nachladen zu können? Aber sagen wir mal, die Sicherheit so ein bisschen zu haben, ich habe noch Reserve, ist natürlich immer da und das kann man natürlich auch schon verstehen. Aber man sollte sich davon nicht zu sehr einschränken lassen.
Das sehe ich eigentlich auch so. Geht mit Einsatzzweck und muss man dann wirklich eine Woche ohne zu laden auskommen oder kann man nicht vielleicht auch jeden Abend oder jeden zweiten Abend zu Hause laden oder morgens im Büro oder auf der Arbeit? Also ich denke, da dieses höher, schneller, weiter, was du schon sagtest, das ist gar nicht nötig. Also man kann auch teilweise mit einem kleineren Akku für seinen Einsatzzweck prima auskommen. Denn ich meine, ein größerer Akku ist auch wieder schwerer. Das heißt, man muss mehr Gewicht mitnehmen. Das Rad selber wird schwerer, wenn man es vielleicht auch mal auf den Träger heben muss oder irgendwo vielleicht ein paar Treppen runtertragen. Treppenstuhl. Also ich glaube, manche Sachen, es ist auch Luxus, ob man sich den großen Akku gönnt oder nicht. Und man sollte sich einfach genau überlegen, was will ich mit dem Fahrrad machen und dann das richtige Rad dazu aussuchen. Und der Akku ist nicht das meist Entscheidende. Es geht darum, wie ich auf dem Fahrrad sitze. Fühle ich mich wohl? Passt das zu mir? Passt die Motorstärke zu mir? Es gibt da also noch andere Faktoren, die man berücksichtigen sollte.
Das könnt ihr wahrscheinlich über GPS nicht rausfinden, aber vielleicht über Rückmeldungen könnt ihr rausfinden, wie oft die Leute den Akku rausnehmen zum Laden?
Soweit ist die Technik jetzt noch nicht. wär vielleicht denkbar in der Zukunft, aber wir wissen zumindest, dass die durchschnittliche Strecke, die man so fährt, 5 Kilometer ist, etwas über 5 Kilometer. Wenn man die einmal am Tag macht, ist man bei 15 Kilometern und dann kommt man eigentlich wieder abends nach Hause und kann wieder laden. Also im Grunde sind unsere Akkus überdimensioniert für den Alltagsgebrauch, aber es mag auch Fälle geben, wo das Sinn macht. Ne? Also jemand, der am Wochenende eine lange Tour fährt, die vielleicht 200 Kilometer lang ist, für den ist auch eine Dual-Bed, also zwei Akkus vielleicht eine Option. Oder Cargo-Bikes, die immer viel beladen werden, immer mit 3 Kindern irgendwie unterwegs sind, morgens zur Kita, abends abholen, dann noch einen Einkauf und sowas. Da kann man auch schon mal mit 2 Batterien ganz gut auskommen, wenn man auch nicht dann zum Laden kommt dazwischen. Da gibt es schon den Anwendungsfall. Aber notfalls gibt es auch von Bosch so einen leichten 250 Wattstunden Akku, dieser Powermore, der wirklich auch beliebt ist, gerade für so ein Gefühl, ach, ich habe noch was dabei. Falls die Tour doch ein bisschen länger wird oder falls der Anstieg doch zu krass ist, dann kann ich den noch dranhängen und dann komme ich also auch ans Ziel.
Ist das dann eine Möglichkeit, ein Rad mit mehr Reichweite zu versehen, bei dem sich der Akku zum Beispiel nicht entnehmen lässt? Also es gibt ja so nennen wir sie Light-E-Bikes, die dann einen vielleicht noch kleineren Akku haben, der auch nicht herausnehmbar ist. Ist das eine Möglichkeit der, ich nenne sie mal, Reichweitenangst entgegenzuwirken?
Ja, sehe ich schon so. Also wir haben ja auch ein leichtes E-Bike und das hat nur ein 400 Wattstunden Akku. Und ich war das letztens selbst auch mal länger gefahren und ja, man bringt ja selber auch was mit in die hybride Antriebsmaschine ein. Und wenn das Rad sehr leicht ist und leicht in Gang zu bringen ist, dann braucht man auch weniger Akku. Und ich würde mir dann auch ein Powermore kaufen, wenn ich das Rad für längere Touren benutze, wenn ich vielleicht mal nachts, wenn ich irgendwo übernachte, den Akku nicht rausnehmen kann und nicht an dem Standort laden kann, wo das Fahrrad steht, dann würde ich mir das dazu als Range Extender mitnehmen und hätte dann doch die Sicherheit, dass ich auf jeden Fall meine Strecke absolvieren kann. Also ich finde so gerade diese Kombination ist eigentlich sehr interessant.
Noch ein interessanter Gedanke dazu. Das Gute ist ja an einem E-Bike im Vergleich zum E-Auto, wenn der Saft mal alle ist, wir können trotzdem weiterfahren. Es ist zwar anstrengender, ja, zugegeben, ne? Also bei schweren Rädern über 25 Kilo ist das echt Knochenarbeit, aber man ist nicht gestrandet, man kommt vom Fleck und es ist doch, wenn man mal in Bewegung ist, ist es doch eigentlich gar nicht so schlimm.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ich glaube, ganz viele Leute nicht berücksichtigen, dass man ja mit dem Fahrrad eigentlich, vielleicht auch wenn es schwerer wird, doch noch wieder vorwärts kommt.
Ja, ich hatte vor kurzem das Erlebnis, dass bei meinem Lastenrad, als ich beide Kinder drin hatte und der Anstieg nach oben ging, auf einmal das Display ausgegangen ist. Und dann war Schicht im Schacht. Aber naja, war ein bisschen Training. Noch eine andere Vergleichsgröße, die auch gerne herangezogen wird, ist natürlich die Newtonmeterzahl oder die Power des Motors. Aber es geht ja jetzt gerade bei den leichteren E-Bikes, den Light-E-MTBs, geht es ja auch wieder dazu, dass die Newtonmeter eigentlich nach unten gehen, weil die Motoren kleiner werden und deswegen nicht so die diese 90, 85 Newtonmeter brauchen, sondern auch schon Power entwickeln mit weniger Newtonmetern. Wie kann man sich hier orientieren oder wie ist es überhaupt noch eine Vergleichsgröße, die ich heranziehen kann, wenn ich mich jetzt über E-Bikes informiere, oder ist es eher was, was man selber ausprobieren muss, um herauszufinden, welcher Motor dann auch zu mir passt?
Ich glaube, da trifft dir das Hörersteller weiter zu, Benjamin. Ne? Ich glaube auch da mit 55 Newtonmeter für den normalen Tourenradfahrer, der auch mal eine Steuerung bewältigen muss, ist das kein Problem. Habe ich ein Lastenrad, dann brauche ich schon meine 85. Also das ist schon ganz gut, wenn das vollgeladen ist und dass man ein bisschen Power hat.
Ich würde auch immer dazu tendieren, zu sagen, auszuprobieren. Also wirklich in den Laden gehen, sich mal auf zwei Bikes, die vielleicht ähnlich von der Bauform sind, mit 75 und 85 Newtonmeter draufzusetzen. Ich würde sagen, für den Alltagsbereich wird man den Unterschied praktisch nicht merken. Zu 55 Newtonmeter wird man es wahrscheinlich schon ein bisschen merken, aber dann hat das Bike auch einen ganz anderen Anwendungsbereich. Ne? Und dann sind wir in der Stadt unterwegs oder dass man noch mehr selber reintritt wie bei einem E-Mountainbike. Insofern würde ich sagen, ausprobieren und nicht zu sehr nach den Zahlen gucken. Ist doch erstaunlich, wie viel Kraft man selber hat.
Bin ich vollkommen bei dir. Also ausprobieren ist wirklich das A und O. Ich habe meinen Computer runtergeregelt auf 10 Newtonmeter in der ersten Unterstützung.
Okay.
Das reicht.
Vielleicht noch ein Cargo-Bike mit einem kleinen, weniger leistungsfähigen Motor kann man ja gar nicht kaufen, oder? Also zumindest, ja, also die sind ja meistens, da sind dann die Motoren schon von der Ausstattung her so eingestellt, dass sie auch mehr Last bewältigen können, oder?
Gut, wir haben jetzt mit dem Carry zum Beispiel so ein kompaktes, leichtes, kleines Cargo-Bike im Programm, das jetzt nicht den stärksten Motor drin hat, sondern eher so ein Einstiegsmotor, der aber auch angepasst ist, also auf das ganze Bike, auf das Konzept und auch auf den Einsatzzweck, den wir uns darunter vorstellen, nämlich in der Stadt mit vielleicht weniger Kindertransport, mehr so ein bisschen Einkäufe und Bürotasche und so. Und da ist es der optimale Motor. Wie gesagt, immer das Gesamtkonzept ist für uns dann schlüssig und dann muss man nicht den High-End-Motor einbauen, der 85 Newtonmeter leistet. So würde man vielleicht auch aus dem Automobilvergleich, den man immer so gerne heranzieht, so vielleicht auch nicht in jeden Mercedes den größten Motor einbauen, wenn er nur für innerhalb der Stadt benutzt wird.
Aber wenn wir noch bei Motors sind, es gab ja so die Geschichten aus der Anfangszeit des E-Bikes, als die Kunden in den Laden kamen und gesagt haben, ich will das Bosch-Rad, weil man einfach E-Bike immer mit Bosch vergleicht. Gibt es auch für nächstes Jahr andere interessante Konzepte, die ihr seht, die für Kunden interessant werden könnten?
Da kann ich gleich mal noch von Riso Müller sagen. Also wir haben ja jetzt auf der letzten Eurobike unser Delight 5, das Flaggschiff, vorgestellt mit einem Pinion-Motor beziehungsweise Pinion-Motor-Getriebeeinheit. Das ist ein Novum für uns. Das ist das erste Mal, dass wir Pinion verbauen. Wir haben lange Zeit nur auf Bosch gesetzt, haben dann vor ein paar Jahren noch Fazua als Antriebshersteller dazu bekommen. Und dieses Pinion-System ist auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte als so ein Bosch, wo man einen Motor und ein Getriebe separat hat. Das ist eine super spannende Sache und ist wirklich so das Maximum an Leistung und Technologie, was man so in so einem Bike verbauen kann und für den High-End-Bereich absolut interessant sich anzugucken.
Anke, ihr nutzt Shimano noch, oder?
Wir haben Shimano noch verbaut im Vectro, genau, und ja, also es ist eine andere Nutzung. Shimano ist, glaube ich, zweiter am Markt im Moment, aber mit einem deutlichen Abstand zu Bosch. Also Bosch ist da schon der dominante Hersteller im Markt und auch, die haben einfach eine gute Vielfalt, bieten eigentlich für die unterschiedlichen Radnutzungen auch die entsprechenden Systeme an, verschiedene Möglichkeiten im Displaybereich. Also da kann man auch als Hersteller relativ gut shoppen, sage ich mal. Mhm. Der Vorteil bei Shimano war in dem Fall, wir brauchten einen sehr kompakten Motor für die Konstruktion und das bot Bosch nicht. Also da haben wir auch zu Shimano und ich muss sagen, ich finde den Shimano-Motor auch sehr angenehm unterstützend. Also lässt sich sehr gut einstellen, auch mit über das Display verschiedene Möglichkeiten, über die App. Das fand ich sehr gut.
Okay.
Da ist ja für, wenn ich einen Motor oder wenn ich ein E-Bike kaufe und ich sage, ich möchte einen Motor, der eben zu dem Rad passt, dann spielt ja erstmal die Marke nicht unbedingt die größte Rolle, sondern ich muss ja wissen, zum Beispiel, an wen ich mich wenden kann, wenn mit dem Rad was ist. Und da seid ja erstmal ihr als Hersteller dann die erste Wahl, oder?
Ja, der erste Ansprechpartner ist der Händler. Und der ist natürlich der unsere Verlängerung, unser Verkaufspartner. Mhm. Und der informiert sich ja auch regelmäßig über die verschiedenen Motoren und besucht Schulungen. Und da ist ja der Kunde immer gut aufgehoben.
Das heißt, wenn der den Motor verkauft, dann kennt er sich auch aus mit dem.
Da gehe ich von aus, ja.
Die werden ja von uns geschult. Unsere Händler werden ja geschult auf alle Motorsysteme, dass sie die sehen können, also gucken können, was irgendein Problem dabei ist. Können sie das auslesen und sind entsprechend geschult, dann auch was zu beheben. Also wir haben gesagt, der Fachhändler vor Ort ist einfach der erste Ansprechpartner dafür.
Was ich als eine schöne Funktion jetzt empfinde, ist die Updates des Systems über die Schnittstellen mit dem Display. Also dass ich, wenn ich irgendwie ein Bosch-System brauche, ich ein Update, halt mein Smartphone hin und es funktioniert, dass ich das Update ziehen kann, finde ich super, muss nicht extra zum Händler fahren. Sind diese digitalen Schnittstellen, diese digitalen Möglichkeiten eigentlich, die es ja immer mehr gibt, sind die schon ein Thema für die Leute draußen? Sind das auch Kaufkriterien? Wie seht ihr das? Was sind da eure Erfahrungen und euer Feedback?
Also ich glaube, das hängt von der Zielgruppe ab. Also ich denke, Ältere, die finden, das sollte einfach funktionieren. Das soll nicht großartig erst programmiert werden müssen und was weiß ich. Und der Händler möchte, das hat da auch keine Zeit zu oft, dass sich da mit dem Kunden lange mit zu beschäftigen. Es sollte einfach sein. Also App öffnen, einfach durchs Menü alles finden, einfach anpassen können und auch immer, wenn man es auf dem Fahrrad nutzt, im Blick zu haben. Das finde ich wichtig. Und die Jüngeren sind natürlich affiner als die Älteren meistens. Ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen. Wo ich ja halt auch selber zu den Älteren gehöre. Von daher.
Braucht man ein Display überhaupt, Benjamin?
Der Einsatzzweck ist hier auch wieder das Maß der Dinge. Wer jetzt vielen Touren fährt am Wochenende, die Tour vielleicht auch vorab plant, die sich anzeigen lassen will, eine Routennavigation da haben möchte, immer wissen möchte, was habe ich für eine Drehfrequenz, wie weit komme ich, meine Durchschnittgeschwindigkeit, der darauf gerne Zugriff hat, für den ist ein großes Display super. Für den Alltagsbereich, wenn jetzt jemand am Cargo-Bike Erledigungen in der Stadt macht, ständig das Rad anschließt, abschließt, wieder losfährt. Vielleicht für den ist besser vielleicht eine LED-Remote am Lenker, die fest verbaut ist, da wird die wichtigsten Daten drauf. Aber er kann es nicht vergessen. Das Ding ist immer fest verschraubt, es kann nicht geklaut werden, es ist robust. Also wenn so ein Display, wenn ich das abmache und runterfällt, viel hin und drauf und dran stecke und sowas, dann leidet natürlich das Material und da ist dann auf jeden Fall so ein Remote besser. Ich persönlich würde nur noch eine Remote nehmen. Das ist ein verbaut am Rad, kann ich nichts mehr vergessen.
Ich finde es auch super. Also wenn man auch die wichtigsten Sachen sind ja im Grunde genommen vielleicht mal Geschwindigkeit, damit man weiß, wann der Motor ausgeht. Und die Reichweite, das sind eigentlich ja die wichtigsten Sachen, die man wissen muss. Wie weit komme ich noch? Und das alles andere ist eigentlich Luxus.
Also ich finde, das Display ist irgendwie so ein Produkt, das beim Kauf auch schnell untergeht. Also man beschäftigt sich ja da wenig. Man beschäftigt sich mit Akku, man beschäftigt sich mit der Motorpower. Aber so das Display, das man gerade so, das ist ja eigentlich die alltägliche Handhabung. Mit dem habe ich zu tun, da drücke ich rum und da muss ich mich auskennen. Das kommt in meiner, also so im Bekanntenkreis, die mich immer nach E-Bikes fragen, total unter. Und ich glaube, das ist ein recht unterschätztes Produkt auch am Fahrrad und das ist da oder am E-Bike, dass es da auch so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, haben ja auch viele gar nicht am Schirm und sehen das dann vielleicht auch erst im Handel, wenn sie dort stehen, was sie damit alles auch machen können.
Da habe ich aus eigener Erfahrung einen Punkt dazu. Ich besitze ein E-Bike mit Shimano-Motor und das hat überhaupt kein Display, sondern nur einen kleinen Schalter, an dem ich rauf und runter schalten kann mit Leuchten dran. Mhm. Und also es ist ein E-Mountainbike und mir ist das ein bisschen zu wenig, habe ich jetzt festgestellt, so nach einem Jahr fahren. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich das aufrüsten kann. Das heißt, ich kann für nicht zu viel Geld, kann ich mir ein kleines Display, ich weiß noch nicht welches, muss ich mal gucken, kann ich nachrüsten bzw. nachrüsten lassen. Wisst ihr, das öffnet mir ja jetzt zum Beispiel auch die Chance oder anderen als Käufer mir die Chance, jetzt erstmal loszufahren und zu gucken, was ich mit der Zeit vielleicht noch brauche. Bieten das andere auch an?
Also beim Bosch-System kann ich klar sagen, gibt's das auch. Also da kann ich innerhalb der Produktfamilie Bosch Smart System oder Bosch E-Bike System 2 auch Displays wechseln, wenn ich das Gefühl habe, ich vergesse das Intuvia-Display in der Mitte ständig irgendwo oder dann kann man sich auch ein Resporion, also das ist diese kleine Lenkereinheit, verbauen lassen. Das ist eigentlich kein Problem. Oder in die andere Richtung aufrüsten, sagen, ich will doch mein Smartphone mitnehmen und dann gibt es auch eine Smartphone-Halterung, die ich mir dran bauen kann. Also innerhalb der Produktfamilie ist das möglich und das würde ich auch jedem empfehlen, mal zu prüfen, bin ich eigentlich zufrieden damit oder brauche ich was Besseres, weil ich doch mehr Daten sehen will oder vergesse ich es dauernd und reicht mir vielleicht so eine Remote?
Also es gibt die Möglichkeit, da noch Änderungen zu machen, nachträglich.
Anke, du hast vorhin noch einen Punkt gesagt, der, glaube ich, auch recht interessant wird mit, du hast dein E-Bike in der untersten Stufe auf 10% runtergefahren, die Unterstützung. Dieses Einstellen per App ist oder so die eigene oder auf das, den E-Bike-Motor nochmal so konfigurieren, wird das auch mehr werden? Ist das schon ein wachsendes Thema, ein wachsender Bereich, der da auf die Menschen zukommt, die E-Bike-Nutzer dann in Zukunft?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass viele, wenn sie ihr E-Bike haben, erstmal sagen, ich fahre erstmal so, wie es jetzt eingestellt ist und vielleicht irgendwann sagen, Mensch, meine App bietet ja auch noch mehr Möglichkeiten, lass mich mal gucken, was für mich interessant ist. Also für mich ist halt interessant, ich kann eigentlich noch ganz gut ohne Unterstützung fahren, aber so bei Gegenwind, wenn ich die Brücke hoch muss oder wenn ich es eilig habe, dann will ich einfach ein bisschen Unterstützung und dann will ich den ersten Schritt klein haben und den zweiten Schritt, den will ich größer haben, als der Hersteller zum Beispiel für mich konfigurieren würde. Und das merkt man aber erst, wenn man viel damit gefahren ist. Das heißt, wenn man einfach sich, ja, sein Fahrrad richtig entdeckt. Und das kann auch sehr interessant sein, finde ich. Also ich habe, muss sagen, meinem ersten E-Bike habe ich gar nichts angepasst. Ging auch gar nicht. Und dann langsam, man fuchst sich da so rein. Also ich finde das schon interessant, was es da für Möglichkeiten gibt. Denn damit kann man ja die Reichweite sehr gut beeinflussen. Also bei mir steigt manchmal die Reichweite. Ich fahre los und fahre mit 100 Kilometern los und habe irgendwann 130 auf der Anzeige. Und das sind interessante Sachen, finde ich.
Bei den Einstellungen kommt gleich noch der nächste Punkt, nämlich die Schaltung. Und Benjamin, du hast es schon gesagt, ihr habt ein Rad mit einem Pinion-System und es gibt ja auch noch andere Schaltungen, die elektronisch geschaltet werden. Ist eine automatische Schaltung ein Produkt, das eine Zukunft hat? Also ist das ein Trend? Sollte man sich das mal anschauen?
Anschauen würde ich mir auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, eine Gewöhnungssache, eine Typsache, ob es zu einem passt. Also ich liebäugle persönlich mit der Automatikschaltung, weil mir das Gedrehe manchmal doch ein bisschen viel ist, wenn ich viel in der Stadt hin und her fahre und viel anfahre, Bremsvorgänge habe und so, und dann auch runterschalten mit so einer Vario, einer stufenlosen Nabenschaltung, also Beigriff am Lenker. Selbst da ist es mir manchmal schon zu viel geschaltet und da will ich mich eigentlich nur noch auf den Verkehr konzentrieren und gar nicht so viel damit machen. Also für alle die schaltfaul sind und die eigentlich nur auf Komfort aus sind, würde ich sagen, absolut anschauen. Ist nicht für jedes Bike verfügbar, muss man auch sagen. Das ist nur an bestimmte Modelle gekoppelt. Aber kann für den einen oder anderen durchaus Sinn machen. Gerade bei einem Lastenrad, was viel bewegt wird, losgefahren, angehalten oder wenn man nebenbei noch wie ein Kind auf einem Fahrrad auf dem Bürgersteig nebenher fahren hat. Man hat ein sehr kleines Lastenrad drin, das andere fährt schon selbst auf dem Bürgersteig hin und her und dann muss man anhalten und wieder losfahren und sowas. Dafür ist es einfach super. Ja? Aber auch für eine Tour am Wochenende kann das ein echter nochmal ein Entspannungsbonus sein, wenn man sagt, ich muss mich da gar nicht drum kümmern. Stell ein, wie schnell möchte ich schalten, also mit welcher Trittfrequenz möchte ich gerne da so dahin gleiten und dann macht das alles die Automatikschaltung. Finde ich super.
Ich muss auch sagen, für mich war es gewöhnungsbedürftig, als ich jetzt das erste Mal gefahren bin, gerade wenn man um Kurven rumfährt und dann in der Kurve schon zum Treten anfängt oder nach der Kurve zum Treten anfängt und man tritt erstmal ins Leere, weil das System sich erst nochmal so ein bisschen einstellen muss. Aber wenn man das raus hat, ich würde es an einem Lastenrad nie wieder hergeben wollen. Also das ist wirklich ein wunderbares Fahrgefühl. Man muss sich um nichts kümmern, man fährt einfach an die Ampel hin und fährt einfach wieder los. Kein, oh Mist, falscher Gang und ich muss jetzt ganz schnell und oh Gott, ich stehe mit 5 auf der Kreuzung und überall kommen die Autos. Nee, es ist einfach, du fährst ganz normal weit und das ist richtig schön.
Zu den anderen Schaltungen, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, kurz, es gibt natürlich noch eine Kettenschaltung und eine Nabenschaltung und eine elektrische Rolloff-Schaltung. Was kommt auch auf den Grad der, ja, wie viel will ich rausholen aus meinem Fahrrad? Also wie viel möchte ich das letzte bisschen Kraftübertragung mit einer Kette noch auf den Hinterreifen kriegen oder möchte ich einfach nur gemütlich durch die Gänge schalten? Habe ich viel Steigung, dann gerne eine Rolloff oder eine Kettenschaltung. Bin ich viel statt mit An- und Abfahrt dann auf eine Nabenschaltung.
Was natürlich auch noch ein Punkt ist, der Verschleiß. Wenn man die Kette dadurch, dass man schlecht schaltet, sehr viel forciert, also viel Akkumotorleistung fragt, dann hat man natürlich auch viel Verschleiß und dadurch, dass die Schaltung praktisch antizipiert, kann man den Verschleiß senken. Also es kann auch noch wieder ein Faktor in der Richtung sein.
Und den Stromverbrauch auch senken, oder? Weil wenn der Motor mehr arbeiten muss, wenn ich an der, wie Thomas gesagt hat, wenn ich an der Kreuzung stehen bleibe, im weiß nicht wie vielten zu hohen Gang und dann im Turbo losächzen muss, dann brauche ich schon mehr Strom, als wenn ich den richtigen Gang eingelegt habe. Ne?
Genau.
Und zum Thema Automatik fällt mir ein, die ist ja, da haben wir ja schon mal eine Sendung zu gemacht, zu Automatikschaltungen. Und da ist auch so, das ist auch teilweise für Leute, die extrem sportlich fahren, ein Thema. Also Kettenschaltungen dann zum Beispiel, automatische, da denkt man gar nicht dran, dass das neben dem Komfortaspekt tatsächlich auch noch so ein Performance-Aspekt hat auch noch, was manche Leute gar nicht glauben können.
War mir auch neu.
Wenn wir schon mal bei so Automatiken sind oder bei elektronischen Features zum Beispiel, Thomas, du hast ein paar Features noch aufgeschrieben in unsere Abfrageliste, die immer häufiger kommen. Mhm. Ich liste sie mal auf. Also es ist ABS, Blinker, Fernlicht. Ist das ein Thema aktuell oder Fragen? Sollte man nach sowas schauen?
Also wir haben bei unseren Rädern schon bei einer Großteil verbauen wir schon Scheinwerfer mit Fernlichtfunktion. Das ist eine super Sache. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre abends durch den Wald, jetzt schon um 17 Uhr ist stockdunkel bei uns und ich will mal auf eine längere Strecke gucken, was ist da so, wie ist der Weg beschaffen. Drücke ich einen Knopf, das blaue Lämpchen geht an und ich habe ein Fernlicht, was mir den ganzen Wald erhält. Und das ist ein echtes Sicherheitsfeature. Deswegen verbauen wir das auch mehr und mehr, auch an Alltagsrädern. Mhm. Und das wird auch wirklich nachgefragt. Bei vielen Leuten, die vielleicht auch schon vor einigen Jahren sich ein Bike gekauft haben, wird es auch nachgerüstet und wir verbauen es schon ab Werk, weil wir einfach sehen, das ist ein Sicherheitsfeature und dazu gehört auch, dass wir bei unseren Rädern das Fahrlicht auch immer angeschaltet programmiert haben. Also man kann es gar nicht mehr ausschalten und sagen, das ist einfach sehen und gesehen werden, ist im Straßenverkehr wichtig, dass wir das immer so programmiert haben.
Ja, ich denke, das ist auch gerade der Profit, den man hat, ne? Die Sicherheit bei allen, bei vielen neuen Sicherheitsfeatures. Also ob es nun ein Blinker ist, dass man eben die Hand nicht vom Lenker nehmen muss, obwohl man sagen muss, ob die Autofahrer einen dann sehen. Also ich glaube, den Arm sehen sie vielleicht doch noch eher, weil sie noch gar nicht wissen, dass ein Fahrrad überhaupt einen Blinker und ein ABS haben kann. Also von daher, aber das sind natürlich Sachen, das wird sich irgendwann mehr manifestieren. Und das ist dann schon gut, gerade eben, weil man beide Hände am Lenker halten kann.
Thema ABS, auch das kann man bei unseren Rädern optional ordern. Das ist, glaube ich, noch ein Feature, wo sich einige mit schwer tun, weil sie noch nicht verstehen, wie soll das bei einem Fahrrad funktionieren, weil sie es vielleicht auch in der Anwendung im Auto auch selten erlebt haben, was es eigentlich bringt, weil man es doch eher selten ja wirklich mal so erlebt. Aber auch da sehen wir immer mehr, dass Leute, die es mal getestet haben, haben gesagt, ja, es macht einen Unterschied. Also auf jetzt gerade im Herbst so mit Laub, ich bremse irgendwie und Vorderrad weg und dann diese Stotterbremse, so die super Grip und ich falle halt nicht hin mit dem Fahrrad. Ja. Also das ist schon sicherlich im High-End-Bereich, was man so machen kann. Aber Menschen, die jetzt wirklich sagen, ich fahre im Alltag damit, fahre viele Strecken, fahre auch mit Kindern, weil wir das auch so Cargo-Bikes anbieten. Und ich, das ist mein Hauptfortbewegungsmittel. Ne? Dann will ich auch da wirklich die komplette Sicherheit haben und dann kann man es immerhin optional haben.
Letzter Punkt bei den digitalen Features, Diebstahlsicherung, Tracking. Da denke ich jetzt zum Beispiel, das ist eine sinnvolle Sache und kommt auch immer mehr, oder? Wie seht ihr das?
Ja, also ich denke, gerade auch die elektronische Sicherung ist in der Stadt schon sehr wichtig. Also, dass man solche Möglichkeiten dafür nutzen kann.
Ich meine, so ein E-Bike, ein hochwertiges, kostet ja auch viel. Gut, im Normalfall versichert man das, aber wenn es weg ist, ist es halt erstmal weg. Ne? Und der Ärger ist da. Dann ist eine Diebstahlsicherung, eine zusätzliche, schon hilfreich, oder?
Das ist es ja, wie du sagst. Ne? Versichern kann man so ein E-Bike einfach, vieles Skifahrer ist in der Hausratversicherung mit drin. Oder man kann eine extra E-Bike-Versicherung abschließen, aber dann ist mein Bike erstmal weg. Und bis ich dann bei der Versicherung geltend machen kann, bis ich dann das Geld bekomme, da können Wochen ins Land gehen, wo ich plötzlich mein E-Bike, was so einen großen Teil in meinem Alltag eingenommen hat, nicht mehr habe. Und da sehen wir immer wieder das auf. Also man kann viele unserer Bikes oder alle unserer Bikes mit einem RX-Chip ausstatten. Also damit kann ich meinen Art tracken per GPS. Und kann sogar noch einen Service dazu buchen, wo ich dann sage, okay, das Bike wurde geklaut und jetzt sucht mir das bitte wieder. Und dann haben wir das als Service, dass wir das dann suchen und schauen, finden wir es innerhalb von 2 Wochen was momentan haben die eine Aufschädigungsquote von, glaube ich, mehr als 70-80%, was zu einem Fahrraddiebstahl eine super hohe Aufklärungsquote ist. Die liegt sonst so im einstelligen Prozentbereich. Das heißt, wir in 4 von 5 Fällen können wir tatsächlich das Bike, das dem oder der Nutzerin geklaut wurde, wieder beschaffen innerhalb von 2 Wochen und können so wieder dafür sorgen, ne, dass die Leute wieder mobil sind. Und wenn wir das nicht schaffen, dann gibt es halt ein neues Bike, was wir priorisiert einplanen und was schnell wieder verfügbar ist. Aber ich glaube, gerade dieser Punkt, so dass ich mein Bike, ne, in dem, dass ich so viel natürlich Geld gesteckt habe, aber auch so viel vielleicht Individualisierung und so ein bisschen auf eine Beziehung aufgebaut habe, würde ich jetzt fast sagen, dass mir das auch wieder beschafft wird und ich wieder schnell fahren kann, ist, glaube ich, eine super Sache heutzutage.
So ein System muss aber nicht unbedingt von direkt beim Kauf eingebaut sein, oder? Sowas kann man auch nachrüsten, oder?
Ja, das lässt sich nachrüsten. Also gibt es verschiedene Systeme, die man da einbauen lassen kann, mit oder ohne Anschluss an die Batterie. Gibt es ja auch für normale Fahrräder. Und das ist auch schon natürlich super. Also wir merken, wir sehen das auch, wenn wir mal so Reparaturen zurückbekommen, wie viele Tracking-Systeme da drin sind. Also es ist schon sehr viel, wird sehr, sehr viel genutzt.
Mhm. In Holland ist es doch auch so, dass du teilweise für die Versicherungen auch einen Track brauchst, also so einen Tracking-Chip brauchst, oder?
Ja, ab einer gewissen Preisklasse verlangen einige Versicherungen das, ja.
Weil wir gerade beim Preis waren, sollten wir das Thema auch noch gleich mal wieder ansprechen, weil es ist ja so, ein Punkt, der auch oft dann beim E-Bike zur Sprache kommt, ist, ja, das sind aber ganz schön teuer, die Räder. Wir haben jetzt ja natürlich einige an Innovationen auch besprochen, die auch mitverantwortlich sind, damit dass die Preise einfach auch steigen, dass die Räder teurer werden. Aber welche Rolle spielen eigentlich noch so Massenmodelle, also so diese Brot- und Butterräder, wie es früher geheißen hat, aus dem Trekkingbereich, 500 Euro oder sowas, was es früher ohne Motor gab, gibt es die auch bald im E-Bike-Bereich oder gibt es die schon und für welche Preisentwicklung, mit welcher Preisentwicklung müssen wir uns auseinandersetzen, auch in den kommenden Jahren? Was sind da so eure Prognosen? Wer möchte anfangen? Ihr schaut beide ein bisschen...
Naja, im Moment ist die Tendenz natürlich eher, dass die UVPs sinken, einfach weil wir viel Angebot am Markt haben. Da werden die Preise schon unter Druck sein, aber es hängt halt immer davon ab, was man vom Fahrrad möchte. Es gibt günstigere Modelle, dann hat man natürlich auch weniger, man kommt dann auch weniger für sein Geld. Und wenn man halt bestimmte Ansprüche an sein Fahrrad hat, dann sind die auch teurer, wenn man Richtung Pinion denkt oder eben hochtechnisiert, große Akkus, starke Motoren, ja, die kosten eben Geld. Oder eben so interessante Sicherheitsfeatures wie Abblendlicht, Fernlicht, ABS-Blink, ja, das kostet alles. Wenn man sich aber mit einem relativ einfachen Rad zufrieden gibt, weil man sagt, ich fahre eh nur jeden Morgen zur Arbeit und wieder zurück und ansonsten brauche ich das nicht, dann kann man auch im niedrigen Preisbereich was finden. Obwohl ich sagen will, man sollte auf jeden Fall beim Händler kaufen, also ich würde es nicht im Baumarkt holen.
Ja, Thema Preis ist natürlich was viele umtreibt. Ne? Wir hatten während der Corona-Krise einfach Preissteigerungen, sich ja auch niemand ausgedacht hat, sondern die auch durch die Lieferkettenproblematik bedingt waren. Also viele Teile waren einfach nicht mehr am Markt verfügbar und sind halt irrsinnig im Preis gestiegen. Das konnten viele Hersteller, auch wir, nicht mehr alleine tragen. Deswegen ist das natürlich, gab es da Preissprünge, die sich natürlich niemand so gewünscht hat, aber es ist momentan eine Phase, wo es eigentlich attraktiv ist, auf dem E-Bike-Markt sich umzugucken, weil tatsächlich noch einige Händler ein breites Angebot da haben und wo man sicher ein gutes Angebot bekommen kann und eigentlich doppelt profitiert, weil seit den letzten 4,5 Jahren sich ja auch technisch einiges getan hat. Also wir haben jetzt nicht mehr so diese Preissteigerungen gehabt in den letzten 1,5 Jahren und trotzdem sind aber die Bikes besser geworden, haben bessere Ausstattung drin und zu dem gleichen Preis eigentlich, deswegen ist es eigentlich jetzt eine super Zeit.
Hast du die nächste Frage schon vorab genommen? Wann ist die beste Zeit, um E-Bike zu kaufen? Also wäre jetzt einfach mal die Zeit, um sich da auch näher damit zu beschäftigen oder doch lieber dann ins Frühjahr warten, wenn nochmal neue Innovationen auf den Markt kommen, neue Modelle kommen?
Immer jetzt ist die beste Zeit. Das ist so ein vielleicht schon sehr bekannter Spruch, aber es ist tatsächlich so, dass man nicht nur damit irgendwie kalkulieren sollte, wann mache ich jetzt den besten Schnitt und kann ich vielleicht nächstes Jahr nochmal 100 Euro sparen. Wenn man jetzt Lust hat drauf, sich auf ein Fahrrad zu setzen, weil man an die frische Luft will oder einfach was für seinen Körper, seine Gesundheit tun will oder was damit bewirken will, dann würde ich niemals jetzt sagen, ich warte jetzt noch 3 Monate damit, sondern ich will das jetzt machen. Und wer sich jetzt zu einem Händler aufmacht, wird garantiert eine gute Auswahl für ein attraktives Angebot finden.
Wie ist denn der Gebrauchtmarkt eigentlich? Ist das eine Möglichkeit, zu einem günstigen, guten Rad zu kommen?
Also ich finde, Gebrauchtmarkt ist schon eine interessante Option. Es gibt ja auch Leute, die alle 2 bis 4 Jahre ein neues Rad kaufen, weil sie einfach die neuesten Features drauf haben wollen, Innovation. Und da sind die Akkus noch prima in Schuss. Und man bekommt hier auch auf den Plattformen Garantien, auch Händler geben Garantien dafür abgelesenen Akkus. Man weiß also ganz genau, was man kauft. Und gerade jemand, der sagt, Mensch, ich möchte nicht so viel Geld ausgeben, für den kann es gerade interessant sein, erstmal mit dem Gebrauchsrad anzufangen, weil er dann doch von der Technik her ein relativ gutes Rad bekommt, aber weniger dafür ausgeben muss.
Da wollte ich gerade nachfragen. Also mir fallen jetzt irgendwie zwei oder drei so Plattformen an, die das anbieten. Die sind auch eine gute Adresse. Oder verkaufen Händler auch gebrauchte Räder?
Ja, beides würde ich sagen. Also ich kenne beides. Mhm. Und die Plattformen müssen Garantie geben und der Händler auch. Also von daher sollte man es auch bei denen kaufen, die einem die Garantie geben können.
Mhm. Ja. Und nicht unbedingt bei eBay nach ein Schnäppchen suchen oder in der Zeitung bei Kleinanzeigen. Das sollte man lieber nicht machen. Gerade bei E-Bikes.
Man kann das schon machen, aber dann muss man natürlich sich der Einschränkung ein bisschen bewusst sein. Ich muss dann auch schauen, ist das Rad immer in der Servicewerkstatt ordentlich gewartet worden, also bei einem Fachhändler. Kann mir der Verkäufer, die Verkäuferin irgendwas über den Ursprung des Bikes sagen? Ne? Gerade, also wir sprechen hier von hochwertigen Rädern, die viel Geld gekostet haben, die sind auch natürlich bei Fahrraddieben immer mehr nachgefragt. Also wenn man da vielleicht auf ein Angebot stoßt, was vielleicht ein bisschen zu gut wirkt, um wahr zu sein, dann sollte man vielleicht lieber die Dinger auch davon lassen. Also privater Beikauf ist immer so eine Sache, da muss es wirklich alles gut dokumentiert sein. Ich würde auch, wenn es um Gebrauchtkauf geht, zu solchen zertifizierten Anbietern oder Händlern
raten. Bleiben wir doch gleich noch beim Finanzieren. Momentan ist die beliebteste Finanzierungsform das Leasing. Das wird ja durch diese Dienstradangebote unterstützt. Passt, die laufen so typischerweise 3 Jahre, oder? So ein Leasing. Passt das zum Innovationszyklus im E-Bike-Markt oder ist der mittlerweile nicht mehr so stark, dass ich Angst haben muss, da nach 1,5 Jahren ein veraltetes Rad zu haben?
Ich glaube, Koga, Virese und Müller bringen beide jedes Jahr auch Updates und Neuerungen von den Bikes raus. So ist es nicht. Da ist die der Innovationszyklus ist da schon schneller, aber ich würde mal sagen, dass die großen Updates von Modellreihen eher so im Zyklus 2 bis 3 Jahre stattfinden und so, man also bedenkenlos heute sich auch auf einen 3-Jahres-Leasing-Vertrag einlassen kann, ohne dass man am Ende mit einem Bike dasteht, was jetzt nicht mehr up-to-date ist. Ne? Also es kann sein, dass dann zu dem Zeitpunkt natürlich ein neues Modell auf den Markt kommt, aber währenddessen hat man wirklich zu super Konditionen ein klasse Bike gefahren. Also die Räder sind ja auch darauf ausgelegt, dass sie mehrere tausend Kilometer ne, Belastungen standhalten. Also das ist so ein Rad ist ja nicht nach 3 Jahren dann fertig, sondern da kriegt man auch noch was auf dem Gebrauchtmarkt. Sie eben, wo wir darüber gesprochen haben, dieser Markt entsteht ja nicht einfach so, sondern der ist ja da und wird der nachgefragt. Insofern würde ich mir da keine Gedanken machen drum, ob ich mich jetzt auf einen 3-Jahres-Leasing-Vertrag einlassen kann. Würde ich jedem empfehlen, nachzufragen, gibt es bei uns ein Jobbike-Angebot in der Firma? Würde ich bedenkenlos machen.
Ich glaube, auch so große Sprünge machen wir jetzt in der Innovation nicht, dass wir nicht 3 Jahre überbrücken könnten. Also Nee, also wüsste ich jetzt nicht, was wir jetzt in 3 Jahren, dass man so, dass man sagt, oh Gott, jetzt habe ich mir ein Fahrrad gekauft, jetzt habe ich was absolut Veraltetes. Also das glaube ich nicht. Man kauft ja das Fahrrad für seinen Einsatzzweck.
Ja.
Und da müsste schon einiges passieren, wenn man dann nicht mehr das machen kann, was man selber gerne möchte damit.
Lithium Müller bietet ja jetzt auch so ein Abo-Modell an als Finanzierungsmöglichkeit. Kannst du da noch kurz was dazu zu sagen? Weil ich glaube, das könnte auch ein Markt sein, der in den nächsten Jahren auf hohes Interesse stößt.
Genau, ja, das ist das Bike-Abo. Das ist ein bisschen so auch entstanden aus der Idee, dass nicht jede Möglichkeit hat, über den Arbeitgeber so ein Jobrad-Leasing, Dienstrad-Leasing zu machen. Dafür kann man vielleicht auch für Menschen was anbieten, die das halt nicht in Anspruch nehmen können. Und das ist im Prinzip so ähnlich funktioniert. Also man hat eine monatliche Gebühr. Ich glaube, aktuell statt es bei 59 Euro, Laufzeit von 24 Monaten, wo man einfach ein Bike mieten kann und hat alles inklusive, also Wartung, Service, Reparatur, Kaskoversicherung, Verschleißschutz und hat eigentlich keine Risiken. Ja, also wenn ich das Rad 2 Jahre gefahren bin zu einem monatlichen Fixpreis und danach bin ich fein, dann kann ich es zurückgeben. Oder ich kaufe es halt zu jedem Zeitpunkt auch raus. Also kann sagen, ja, okay, mir gefällt es so gut. Kriegt mal durch über 90% der Raten angerechnet und kann es dann behalten. Und einfach auch, um die Schwelle natürlich ein bisschen niedriger zu machen, um an so ein hochwertiges Rad zu kommen. Weil natürlich ist es nicht jeder Mann, nicht jede Frau kann sich einfach mal so eben leisten. Das muss man ganz klar sagen. Aber da probieren wir halt, die Schwelle niedriger zu setzen, auch mal zu sagen, ist sowas für mich? Dann teste ich mal 6 Monate und guck mal, ob mir das zusagt und gehe quasi erstmal kein großes finanzielles Risiko ein.
Das ist ja auch genau so, wie wir es am Anfang eigentlich schon hatten, man kann seinen Einsatzzweck fürs Rad erstmal abklären. Wenn ich jetzt kleine Kinder zum Transportieren habe, nehme ich vielleicht erstmal das Lastenrad, habe ich 2 Jahre das Lastenrad, Kinder sind ausgewachsen, kann ich nicht mehr mitnehmen, hole ich mir ein anderes Rad oder so, dass man einfach nicht dann so so gebunden ist, jetzt ein Rad irgendwie 5, 6 Jahre zu besitzen, sondern dann auch mal wechseln kann, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren, finde ich eigentlich auch eine gute Lösung. Entweder über das Leasing ist es ja genauso möglich oder auch so über so Abo-Modelle. Ich würde noch kurz meine Abschlussfrage stellen und ich weiß nicht, ob du noch einen Punkt hast.
Wir hatten noch das Thema S-Pedelec aufgeschrieben. Das ist in Deutschland so eine Sache. Da in der Schweiz, wenn wir jetzt wären, ihr stellt beide S-Pedelecs auch her, oder? Also beide Hersteller, oder?
Wir nicht mehr.
Nicht mehr?
Nicht mehr.
Nicht mehr, nein. Wir haben das auf Eis gelegt erstmal. Weil das ist für uns auch eine ziemliche Herausforderung von der Produktionsanforderung, die bei uns vom Reichsdienst vor Werkverkehr gestellt werden.
Aha.
da muss da ziemlich viel zertifiziert werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Die ERF macht Ries und Müller. Also wir haben dann irgendwann gesagt, das machen wir nicht mehr.
Ja, da muss ich schon sagen, die Anforderungen an so ein S-Pedelec sind hoch. Das muss konform sein, bestimmten Richtlinien und sowas. Das ist der Testprozess, die ganzen Komponenten sind viel aufwendiger zu testen. Wir machen es trotzdem, trotz des großen Aufwands und obwohl die Verkaufszahlen im Vergleich zu unseren anderen Modellen natürlich noch gering sind. Aber auch da ist wieder so eine Überzeugungssache. Wir sind einer unserer Gründer, Markus Riese, der das Thema als Herzensangelegenheit vorantreibt, einfach überzeugt davon, dass das ein Verkehrsmittel sein kann, was die Verkehrswende noch weiter vorantreibt. Na, wenn man nicht Stein in den Weg gelegt bekommt, würde ich fast sagen, wie teils in Deutschland noch, wo S-Pedelecs nur auf der Straße fahren dürfen, nicht auf Radwegen. Da habt ihr es danke in den Niederlanden.
Doch, das ist in den Niederlanden auch so. Da dürfen die auch noch auf Straße fahren. Ab und zu wird man Radweg freigegeben, aber das Thema haben wir hier auch in der Tat.
Einzelfällen nur, ja. Aber Belgien oder die Schweiz, die sind wesentlich weiter. Mhm. Oder auch die USA, wo es diese Unterscheidung praktisch nicht gibt. Und da sind die Verkaufszahlen viel höher, weil die Menschen natürlich ein bisschen flotter unterwegs sein wollen, auch wenn es jetzt nicht ganz die die 45 sind, die man immer ausreizt, aber zumindest, dass man in so einer 30er-Zone mal locker mitschwimmen kann, das sehen wir schon als einen entscheidenden Teil an. Oder auch die Pendelstrecken, die über 15 Kilometer oder 20 Kilometer vielleicht sind, die auch attraktiver zu machen. Da glauben wir einfach dran, da halten wir dran fest, weil wir denken, das ist noch ein entscheidendes Mittel.
Vielleicht gibt es ja auch irgendwann die Möglichkeit, dass man so einen Motor hat, der in der Stadt 25 fährt und außer Land dann, also außerhalb der Stadt 45. Also ich glaube, ihr bei Lies und Müller habt da schon mal sowas in der Planung grob gehabt. Vielleicht kommt es ja irgendwann auf den Markt bald,
dass man so ein... Es gibt so eine Art Light-Version davon. Also bei den neueren Modellen kann man jetzt einen neuen Modus bei den HS-Bikes, also bei den S-Pedelecs einstellen, so ein genannter Limit-Modus. Da kann ich jetzt, also muss ich selber als Fahrer das einstellen, sage ich möchte jetzt im Limit-Modus fahren und dann fahre ich nur bis 25 Stundenkilometer. Das kann ich zum Beispiel machen, wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt unterwegs bin oder auf so einem freigegebenen Radweg und ich möchte nicht, dass ich aus Versehen irgendwie zu schnell fahre, dann regelt der dort ab, so wie bei der normalen Überegg auch. Und wenn ich jetzt aber auf einer Straße oder auf einer Landstraße bin, dann sage ich, nee, jetzt wieder volle Power und dann fahre ich wieder die maximal 45. Das ist natürlich abhängig davon, ne, ob der Fahrerin das selber einschalten, aber es ist auch ein bisschen ein Signal, auch gerade an die Politik, die es ja in der Hand hat, zu sagen, technisch können wir das umsetzen. Können wir sagen, hier gibt es diese beiden Modi und wenn jemand in der Stadt fährt, muss er diesen Modus einschalten und dann fährt er halt nur 25 und wenn er außerhalb fährt, hat er die volle Power. Wir sehen, es gibt ja die Möglichkeiten. Es gibt ja auch den Porsche, der sich in der 30er-Zone mit die 30 hält oder halten sollte. Und so genau das Gleiche kann man von FahrerInnen auch erwarten. Und dagegen helfen wir trotzdem ein Stück weiter, auch sich dann selbst zu kontrollieren.
Und vielleicht gibt es ja dann weitergedacht auch die Möglichkeit, dass man das dann irgendwann mit GPS machen kann, wenn man den Fahrradfahrer in der Stadt hat, dass er dann nur die 25 fährt und dann. Aber das ist auch noch viel.
Ja klar, Geofencing ist natürlich, die technische Möglichkeit gibt es. Ja, das wird ja auch schon auch bei E-Fahrzeugen besprochen oder bei den E-Scootern ist es ja teilweise schon der Fall. Auch das ist jetzt keine so weit entfernte Zukunftsmusik, als dass man sich auch bei E-Bikes implementieren könnte.
Aber solange es keine entsprechenden Regelungen gibt, kann man sich natürlich überlegen, ob das Rad zu einem bestimmten Zweck passt. Wenn man zum Beispiel die Strecke kennt, die man fahren will und man weiß, okay, da spare ich mir eine Viertelstunde auf jedem Weg und der ist relativ sicher, da ist nicht so viel Verkehr, dann kann man sich ja durchaus jetzt auch ein S-Pedelec schon kaufen, ne?
Absolut, ja. Und dieser, also wie gesagt, immer jetzt auch ein Fahrrad kaufen, das ist
genau. So
die beste Idee. Und auch da sind wir wieder, schöne Klammer, am Anfang eigentlich. Man muss es mal ausprobiert haben, man muss mal draufgesessen haben. Diese Fühlen, ist das meine Antriebsart, ist das meine Geschwindigkeit, ist das mein Komfort, ist das so, wie ich das gerne habe, macht mir das Spaß und nur so kann man es rausfinden. Also ab zum Fachhändler.
Ich würde da gerne mal was einwerfen. Ich hätte gerne so wie in den USA so ein 35er Modell. Mir sind die 25 auch immer zu langsam.
Da müssen wir mal eine extra Sendung zu machen. Ich hab tatsächlich kürzlich erfahren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass das Pedelec freigegeben worden ist in Deutschland. Das ist eine schöne Geschichte.
Geschichte und des Pedelecs? Oh, interessant.
Ja, und also es hängt einfach davon ab, dass die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und die sich dann treffen, Verantwortliche und zum Beispiel Befürworter. Das kommt manchmal knapp vor, manchmal funktioniert es und vielleicht ergibt sich ja die Situation mal wieder. Und wenn das zum Beispiel in Deutschland, wenn freigegeben wird, dann kann das auch nach Europa weitergetragen werden zum Beispiel. Also das ist ja nicht so, dass es immer nur eine Richtung gibt, sondern wenn die richtigen Menschen Initiativen ergreifen, vielleicht ergibt sich ja was.
Ja, ist ja die Geschichte des Blinkers am Fahrrad ist ja auch so. Lange Jahre überhaupt nicht erlaubt und jetzt auf einmal Personenwechsel in einer Behörde und es ist doch möglich, dass das umgesetzt wird.
Schauen wir mal.
Wir müssen mehr Leute auf Rad bringen, damit die alle auf den Geschmack kommen.
Ja.
Meine Abschlussfrage jetzt wäre noch, auch auf Hinblick, was wir jetzt alles besprochen haben in der letzten Stunde, wenn wir uns jetzt wieder in die Situation des E-Bike-Interessierten reinbringen, ist es eigentlich noch realistisch, dass man jetzt in den Laden gehen kann und sagt, oh, ich mache jetzt mal einen Spontankauf, ich habe heute Lust, ein E-Bike zu kaufen, ich gehe jetzt in den Laden und kaufe mir einfach eins. Macht man das noch oder muss man sich trotzdem ein bisschen mehr damit beschäftigen? Braucht man noch ein bisschen Vorwissen, Einarbeitung, Probefahrten, unterschiedliche Modelle testen, Preise vergleichen und das Ganze? Oder sollte man einfach sagen, beste Zeit ist jetzt und geht in den Laden und holt sich das Fahrrad?
Man sollte vielleicht einen größeren Laden nehmen, wo man mal ein bisschen verschiedene Sachen anschauen kann. Und man sollte sich schon vorher überlegen, was will ich mit dem Fahrrad machen? Ich glaube, das ist die zentrale Frage. Und vielleicht auch, was gefällt mir in meinem jetzigen Fahrrad, ob es nun ein Fahrrad oder ein E-Bike ist, nicht. Also das möchte ich ändern. Ich denke, dass das ein wichtiger Ansatz ist.
Also ich würde sagen, Spontankauf geht heutzutage gut. Also die Händler, wir hatten es schon gesagt, haben ein breites Angebot da gerade. Es ist ein attraktives Preisgefüge, würde ich mal sagen, sodass man auch mit einem kleineren Budget sicher was Passendes finden wird. Und ich glaube auch so der Gang zum Händler, wo wirklich Räder stehen, können auch vielleicht so ein bisschen was, kann im Kopf ein bisschen was verändern. Vielleicht trifft man ja da auch auf ein Modell, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was man gar nicht wusste, dass es das gibt in der Art. Also ist ein kompaktes Cargo-Bike, wo man nie dachte, man ist jetzt ein Lastenradfahrer oder irgendwie ein Longtail-Rad mit einem großen Gepäckträger, wo dann eine Kiste drauf passt oder sowas. Dinge, die man nicht auf dem Schirm hatte, sieht man da vielleicht. Und insofern würde ich es drauf ankommen lassen.
Okay. Das ist ja eine ganz gute Inspiration, um loszuziehen, ne? Denke ich mal. Dann können wir das eigentlich so als Schlusswort nehmen, oder?
Ja, jetzt kaufen. Sehe ich auch
so. Jetzt kaufen. Jetzt Fahrräder kaufen.
Okay, dann bedanke ich mich bei euch, allen, die teilgenommen haben.
Ja, auch herzlichen Dank von mir. Und wir haben die Stunde fast grob eingehalten.
Ja, so. Perfekt.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, vielen Dank.
Und alles Gute.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen, wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes oder auf der Website unter pd-f.de. Mein Name ist Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung.